Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über 10 Jahren in der Hundeverhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Und mit meinem Podcast nehme ich dich so ein bisschen mit in mein Leben, meine Erfahrungen, meine Verhaltensberatungsfälle und teile natürlich auch den ein oder anderen Tipp oder Trick im bedürfnisorientierten Zusammenleben mit deinem Hund. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist eine Wunschfolge tatsächlich von euch. Ich hatte ja mal wieder einen Sticker gemacht, was denn für euch ein relevantes Thema für eine neue Podcast-Folge wäre. Und da wurde sich das Thema Ressourcen gewünscht. Und das ist ja ein Thema, was ich... Nee, wir fangen anders an. Also, es geht so ein bisschen um das Thema Hilfe, mein Hund verteidigt Ressourcen. Und daraufhin möchte ich eigentlich total gerne zu euch sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen völlig normalen Hund. Weil das Thema Ressourcenverteidigung ist so emotional und so negativ behaftet und es wird immer so ein bisschen getan, als wäre das falsch, was die Hunde tun. Also es ist so eine große, plakative Schublade voll negativer Emotionen, die auch immer so, finde ich, mitschwingen lässt. Du hast deinen Hund nicht im Griff, dein Hund ist schlecht erzogen oder sowas. Und ihr seht es jetzt gerade nicht, aber während ich das sage, rolle ich so ein bisschen mit den Augen. Also deswegen sage ich euch das. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir werden da heute drüber sprechen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Abstufungen und so weiter. Aber per se ist es völlig normales Verhalten eines völlig normalen Hundes. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel aus der Menschenwelt. Ich glaube, es kennt wirklich jeder. Kennt ihr so die Situation, wenn ihr euch mit mehreren Leuten irgendwo zum Bier trinken, Abendessen. Naja, nein, es ist eher so eine Runde, wo man was trinken geht. Ja, das ist eigentlich wichtig für die Geschichte. Und dann merkt man so, ich glaube, ich muss heute noch was essen. Und so der Klassiker ist ja dann, dass wir uns irgendwie überlegen, eine Portion Pommes zu bestellen. Und dann fragen wir mal, möchte noch irgendjemand was essen? Wollt ihr irgendwie auch Pommes? Und dann sagt irgendwie jeder so, nee, ich habe schon gegessen. Nee, ich habe gar keinen Hunger. Und dann bestellst du also deine Pommes und der Teller kommt und alle essen mit. Oder wer kennt es nicht? Und es gibt ja dann auch so Tage, wo das so gar kein Problem für, also mir geht es zumindest so, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, können alle reinfassen, bitte esst alle mit, gar kein Problem. Es gibt definitiv aber auch Tage, da geht es gar nicht. Das kann entweder sein, weil ich eben krass Hunger habe und wirklich so das Gefühl habe, wenn die mir jetzt alles wegessen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also klar könnte man nachbestellen, hat man aber irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, schafft es gerade überhaupt nicht, sich locker zu machen und findet es hochgradig scheiße, dass alle da irgendwie reingreifen. Oder das ist in so Phasen, wenn man eh schon ständig am Limit ist, wenn man einfach so grundsätzlich schon gestresst ist, so das Gefühl hat, ich komme immer zu kurz, weil man einfach keine gute Selbstfürsorge betrieben hat und dann explodiert man einfach in solchen Momenten. Also was heißt explodiert? Ich habe mich jetzt noch nie mit einem Teller Pommes, glaube ich. Also mal schauen, ob irgendjemand sagt, stopp, ich weiß noch, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir schlimm gestritten hätten wegen Pommes. Aber man ist irgendwie genervter und raunzt die Leute dann doch an und sagt, magst dir vielleicht deine eigene Portion bestellen oder so. Und dann gibt es einfach Momente, wo dieselbe Situation manchmal stressend ist und manchmal einfach gar nicht so stressend ist. Und das hat einfach auch immer was mit dem Background und der individuellen Situation zu tun. Warum erzähle ich euch das? Weil das tatsächlich unseren Hunden gar nicht anders geht. Deswegen passt ein bisschen auf mit diesem plakativen, wie gesagt, was ich schon eingangs gesagt habe, mein Hund verteidigt Ressourcen, sondern geht da wirklich einfach ein bisschen mehr ins Detail. Also es ist total wichtig, Ressourcenverteidigung, dieses Thema bei Hunden ist extrem komplex. Wir kommen am Ende auch noch so ein bisschen auf Trainingsschritte, da bitte nochmal gut zuhören. Und deswegen geht ein bisschen aus der Schublade raus und schaut wirklich, in welchen Situationen taucht denn ein Verhalten auf, wo ich sage, das ist eine Ressourcenverteidigung bei meinem Hund. Also welche Faktoren müssen da einfach zusammenspielen? Jetzt müssen wir in dem Zug Zuge aber ja auch ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet denn Ressourcenverteidigung? Also woran kannst du denn überhaupt erkennen, dass dein Hund Ressourcen verteidigt? Ich glaube, so der Klassiker, den viele wahrscheinlich von euch vor Augen haben, ist so dieses Bild, wo sich ein super angespannter Hund zum Beispiel über ein Spielzeug oder den Kauknochen beugt. Wenn die so ganz angespannt ist, dann so der Kopf, Oberkörperbereich über diese klassische Ressource Knochen und die sind sehr geduckt und wie gesagt, der ganze Körper ist angespannt. Das nicht verwechseln, das gibt es ja auch mal in der spielerischen Version. Das heißt, die Mani findet es total lustig, wenn wir versuchen, Spielzeug abzuluxen und sie weiß, dass sie einfach im Haken schlagen und so weiter viel schneller ist. Es gibt nichts Schöneres für sie. Und natürlich steht die auch mal irgendwie so da, aber da ist eine viel weichere Körpersprache. Also da wirklich auch immer auf die individuelle Situation schauen. Spiel dient ja einfach immer der Übung für echte Reaktionen, echte Verhaltensweisen. Da gehört natürlich auch so eine spielerische Ressourcenverteidigung, spielerisches Jagen und so weiter, das gehört alles dazu. Aber die Hunde haben eben da eine viel weichere Körpersprache. Genau, also deswegen auch da immer bitte die ganze Situation gut beobachten. Ressourcenverteidigung könnt ihr aber auch natürlich daran erkennen, dass zum Beispiel der Hund eine Ressource sichert, insofern, dass er sie nimmt und wegträgt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind betritt den Raum und der Hund nimmt sein Spielzeug und bringt es auf seinen Platz zum Beispiel. Dann ist auch so ganz klar, ich möchte hier aber kurz mein Spielzeug schützen. Ich möchte nicht, dass mir das weggenommen wird, sondern ich möchte das bitte behalten. So ein tiefes, also meistens geht's ja mit dem Knurren los und dann aber so ein tiefes Bellen. Und im Worst Case natürlich sind wir halt auch bei Verhaltensweisen wie Abschnappen oder Beißen. Ja, wenn da schon sehr heftig negativ Erfahrungen gesammelt wurden beim Hund, dann kann er natürlich da extrem heftig auch drauf reagieren. Wir kommen am Ende nochmal drauf, es muss nicht immer nur aufgrund dieser wahnsinnig negativen Lernerfahrungen sein, sondern es kann natürlich auch der ganze Hintergrundstress sein, der damit reinkickt. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Gerade beim Fressen zum Beispiel könnt ihr auch dran erkennen, wenn ihr am Napf vorbeigeht und wenn ihr in der Nähe von dem Napf seid, der Hund zum Beispiel schneller schlingt. Dann ist es auch ganz klar, hier sollen die Ressourcen schnell quasi in den Körper gesichert werden. Hat man immer mal wieder. Und worauf ich hier ganz unbedingt eingehen möchte, ist, dass dererlei Ressourcenverteidigung beim Futter tatsächlich ganz häufig hausgemacht sind aus wirklich veralteten und wie wir mittlerweile wissen, verblödeten Trainingsansätzen des du musst deinem Hund Futter immer wegnehmen können. Also das gibt es nach wie vor in so vielen Welpenbüchern, Welpenratgebern, im Internet findet man es noch, dass man wirklich dem Welpen ständig den Futternapf wegreißen soll. Und dann überlegt euch das halt einfach mal aus der Perspektive des Hundes. Nehmen wir wieder so ein Beispiel, was wir als Mensch gut verstehen können. Wir sitzen irgendwie vor einer richtig geilen Pizza und die wird uns ständig weggerissen, weil wir lernen sollen, damit umzugehen, dass wir halt auch einfach nicht immer aufessen können oder whatever. Und das ist, da ist man vielleicht beim ersten Mal auch irgendwie total überrascht und lässt es irgendwie so passieren. Aber mit der Zeit nervt das halt einfach. Und dann werden wir Verhaltensweisen zeigen. Das heißt, wenn sich die Person jetzt immer die Pizza wegreißt, nähert, fangen wir einfach an, schneller zu essen. Oder wir sagen auch einfach, hey, jetzt lass das mal. Und das ist ja nichts anderes, was dann die Hunde quasi zeigen. Also da bitte, bitte aufpassen. Hunde müssen sich nicht immer alles wegnehmen lassen. Es ist total wichtig, wenn wir eben ein Ressourcenthema bei einem Hund haben, dass ganz im Gegenteil die Ressourcen dem Hund wirklich üppigst zur Verfügung gestellt werden und der einfach damit auch in Ruhe gelassen wird und einfach sein Bedürfnis an diesen. Also üppigst heißt jetzt nicht, dass ihr euren Hund mit Futter vollstopfen sollt, bis er platzt, sondern dass man zum Beispiel sagt, also nee, bleiben wir bei dem Beispiel, der Hund verteidigt irgendwie seinen Napf, wenn man sich auch nur dran vorbei bewegt. Also es gibt ja Hunde, die sind so angespannt, da muss ich mich noch nicht mal auf den Napf zubewegen, sondern es reicht allein dieses Vorbeilaufen auf eine bestimmte Distanz. Dann ist es wirklich im ersten Schritt total wichtig, dass der Hund einen Futterplatz kriegt, wo der nicht gestört wird. Also sucht euch wirklich irgendeine Ecke und da müssen alle Hauswohnungsbewohner einfach wissen, für die nächsten, im besten Fall wirklich 15 Minuten geht da keiner hin. Kein Hund frisst in der Regel 15 Minuten, aber dann ist einfach wirklich, der Hund kann ganz in Ruhe alles ausschlecken, der kann sich von sich aus wieder von diesem Napf weggehen und es kommt da einfach gar kein Stress rein und da wird der Hund damit einfach alleine gelassen und völlig ungestört und so. Und dann gibt es natürlich, wenn wir jetzt beim Thema, also bei jeder Form von Ressourcenverteidigung, gibt es natürlich dann Trainingsschritte, die man nach und nach aufbaut, aber erstmal muss einfach Ruhe reingebracht werden, ja, das ist total wichtig. Also so grundsätzlich könnt ihr euch immer vorstellen, dass eine Ressourcenverteidigung entsteht aus so einer Angst vor Mangel, Ja, also dass ich zu kurz kommen könnte, also ich der Hund oder eben ich der Mensch, wenn es um meine Pommes geht, dass ich mich da nicht gesehen fühle. Und dann ist es eben wichtig, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Wie kann ich dem Hund eben viel Bedürfnisbefriedigung, viel Entspannung ermöglichen in der Form, damit er erstmal grundsätzlich Ruhe reinkommt? Und dann ist es natürlich schon auch wichtig, dass uns ein Hund mal gefundenes Fressen ausspuckt, tauschen lässt und so weiter. Da kommen dann eben bestimmte Trainingsschritte zutage. Jetzt wollte ich mit euch auch noch so ein bisschen darauf eingehen, was denn überhaupt Ressourcen sein können für den Hund. Wir sind ja schon reingesprungen mit dem absoluten Klassiker eben Futter. Was wir natürlich auch sagen müssen, ist, dass Futter nicht nur immer uns gegenüber verteidigt werden kann, sondern zum Beispiel auch natürlich anderen Hunden, auch der Katze des Hauses und so weiter. Ich muss mal gucken, ich habe ein sehr cooles Foto, das teile ich vielleicht dann einfach mal auf Instagram mit euch. Da ist ein Hund, der verteidigt seinen, oder ja doch, verteidigt seinen Knochen, vor allem Huhn, das sich nähert. Ist auch also Körpersprache ein sehr cooles Bild. Spielzeug zum Beispiel kann da auch ein Thema sein. Liegeplätze können Thema sein. Also auch hier zum Beispiel darauf achten, wenn ein befreundeter Hund zu Gast kommt oder irgendwie sowas, dann kann es einfach auch ratsam sein zu sagen, es stehen keine Futterschüsseln rum. Eventuell wird auch Spielzeug komplett weggeräumt, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Hunde das können, weil ich dann unter eben erstmal gut beobachten Rahmenbedingungen ausprobieren kann, wie können die Hunde das miteinander handeln, aber dass wir eben nicht irgendwelche Zufallskonflikte haben, die Hunde dann irgendwie lösen müssen, die vielleicht aktuell noch gar nicht nötig sind. Dann, was wir zum Beispiel auch zum Thema Liegeplätze gemacht haben, war, als die Mali eingezogen ist und wir damals noch den Anton hatten, dass die einfach jeder einen ganz klar zugewiesenen Liegeplatz hatten. Das haben wir aufgelöst mit der Zeit. Es gab nur einfach ganz klar, wenn wir sie auf ihre Plätze schicken, wusste jeder, auf welchen Platz er zu gehen hat. Im Alltag war das gar kein Problem. Der Anton hatte kein Thema die meiste Zeit, wenn die Mali sich dazugelegt hat und die ist gerne angedockt und dann war das auch kein Thema. Dann war mir das auch prinzipiell wurscht. Wichtig war nur, wenn ich sie auf den Platz schicke, dass wir da ein klares Verhalten aufgebaut haben. Gegenstände können auch zu einer Ressourcenverteidigung führen oder können eine Ressource sein, wie das könnt ihr auf dem Spaziergang manchmal beobachten. Also wenn Hunde Stöcke zum Beispiel haben oder Tannenzapfen oder sowas. Wir treffen ganz ab und zu mal im Wald so einen kleinen Dackel. Also ist ein bisschen schräges Verhalten, aber ist auch völlig egal. Ist auch hausgemacht, weil die kicken die ganze Zeit so Tannenzapfen und Stöcke und heizen den halt sehr darauf an und der sammelt tatsächlich mehrfach davon in seinem kleinen Maul und schleppt es dann den kompletten Spaziergang durch die Gegend und das findet die Mali natürlich spektakulär, aber ich lasse die Mali zum Beispiel an den Hund nicht ran, weil ich einfach nicht weiß, wie er darauf reagiert und ich finde, das muss einfach nicht sein. Wohnung, Garten, Haus, Auto. Also wisst ihr auch, eventuell, das kennt jeder, die Mali findet es zum Beispiel nicht prickelnd, wenn sich fremde Hunde, wenn sie im Kofferraum sitzt, dem Kofferraum auf eine bestimmte Distanz nähern. Wenn die da weiter weg vorbeigehen, ist es völlig wurscht. Aber es gibt so eine gewisse Distanz, wo sie einfach signalisiert, so hier stopp. Und es wäre es auch, wenn wir einen fremden Hund einfach in die Wohnung lassen würden. Der Anton hatte da zum Beispiel nicht so einen Stress. Die Mali ist da ein bisschen anders veranlagt, die findet es nicht so cool. Auch die Lilly, die wohnt bei uns noch im Haus, im Erdgeschoss zum Beispiel. Mali und Lilly kommen super gut klar. Im Hausflur, im Hof, auch bei uns im Vorgarten zum Beispiel kommen die super klar. Aber auch die Lilly möchte nicht, dass die Mali die Wohnung betritt oder auch den Garten betritt. Und das signalisiert sie einfach auch durch ein körpersprachliches Steifwerden, sich da in den Weg stellen und sowas. Und das klappt dann auch einfach wunderbar. Das darf sie einfach auch kommunizieren. Für uns ist es überhaupt nicht wichtig, dass das klappt. Sonst könnten wir auch das trainieren mit einem guten Trainingsplan. Aber wir müssen nicht in Lillys Garten mit der Mali. Und deswegen darf die Mali sehr gern diese Grenze auch einfach akzeptieren. Ja, also muss man immer, immer individuell hinschauen, was nötig ist. Und ich wüsste natürlich auch, wenn ich einen neuen Hund in die Wohnung holen wollen würde, wie ich das zu gestalten habe, dass es eben auch cool für die Mali sein kann. Hier ist es eben immer wichtig zu schauen, dass gerade der Hund, der dieses Ressourcenproblem hat, dass wir da emotional sehr positiv rangehen. Kommen wir aber auch noch dazu. Bezugspersonen oder auch nicht die Bezugsperson an sich, sondern Menschen können natürlich auch eine Ressource sein. Das heißt, das könnt ihr tatsächlich eigentlich immer beobachten. Wenn ihr mal im Park beobachtet, wenn sich fremde Hunde einem Menschen nähern. Also das finde ich ja ein ganz schwieriges Thema. So Hunde, die auf die Leckerli-Beutel von anderen reagieren, da immer hinrasen, an den Menschen hochspringen. Und das sieht man ja echt gar nicht selten. Und das finde ich auch ein Stück weit brandgefährlich, weil man eben nicht weiß, wie der Hund so ein bisschen drauf reagiert. Und ich finde es einfach völlig unangemessen. Also mein Hund hat nichts an dem Leckerli-Beutel von irgendwelchen fremden Menschen verloren. Punkt. Ich bin jetzt nicht jemand, also wenn, keine Ahnung, ich mit der Gloria oder sonst Leuten unterwegs bin und wir mit den Hunden da kein Thema haben, dann dürfen die quer durch die Bank füttern, wenn alle Hunde auch das Futter vertragen. Das muss einfach abgesprochen sein. Aber fremde Leute im Park, absolutes No-Go meiner Meinung nach. Das ist wirklich, also da müsst ihr ran, wenn eure Hunde das zeigen. Aber man sieht eigentlich immer, dass die anderen Hunde das sehr unangenehm finden und sich da mindestens in den Weg stellen. Also immer wieder versuchen, so die Situation zu splitten. Manche Hunde reagieren auch heftiger. Also die Wali reagiert da dann auch eher durch Hinspringen, Verbellen oder irgendwie sowas. Nicht krass heftig, das haben wir gut trainiert. Früher war das anders, aber sie kommuniziert es und ich finde das persönlich auch völlig in Ordnung. Das darf sie kommunizieren, weil ich einfach auch finde, dass der andere Hund nichts bei uns verloren hat. Nur auch mal so ein bisschen als Gedankenimpuls. Dann Wasser kann natürlich auch eine, gerade jetzt zum Sommer hin, noch mal mehr, aber es ist eben, also entweder kann es der Wassernapf sein, das also muss nicht, ja. Ich habe das auch schon im Park gesehen, dass jemand seinem Hund irgendwie Wasser in so einem Napf gibt und es kommen andere Hunde damit dazu und der Hund hat überhaupt gar kein Thema damit in dieser Situation. Wunderbar, ist es kein Thema. Andere Hunde möchten das eben nicht, dass sich irgendwie fremde Hunde ihrem Napf nähern. Das ist einfach auch ein bisschen Persönlichkeit, individuell, situativ und so weiter. Das ist in Ordnung. Ihr kennt es aber vielleicht auch manchmal, wenn man an so Wasserstellen wie im See oder sowas ist, wo ein Hund planscht, finden die es manchmal auch gar nicht cool, wenn sich andere Hunde dieser Wasserstelle nähern oder sowas. Also auch da kann das einfach ein Thema sein. Schnüffelstellen, wenn ein Hund gerade irgendwo schnüffelt, es kommt ein anderer Hund zum Beispiel dazu, dann kann es auch manchmal sein, dass die einfach mal knurren und in Ruhe fertig schnüffeln wollen und dann kann der andere Hund dazukommen. Näpfe allgemein, Fressplätze, das gehört natürlich ein Stück weit auch zu Futter mit dazu. Aber es können wirklich verschiedenste Dinge sein. Es ist jetzt, diese Liste ist nicht vollständig, ja. Und denk wieder dran, es geht immer um die aktuelle individuelle Situation und den individuellen Hund. Hier gilt auch immer so die Wichtigkeit, also wann der Hund so eine Ressourcenverteidigung zeigt. Zum Beispiel, wenn ein Hund gerade hungrig ist, wir sind so ein bisschen wieder bei der Pommes-Fraktion, oder hochwertig, auch wenn der Hund gerade eine extrem geile Kaustange hat, die er super gerne mag, dann kann es schwieriger sein. So eine lahme Kaustange, die er gerne kaut, aber nicht so wichtig ist, kann es auch einfach sein, wenn ein anderer Hund kommt, dass er einfach die ausspuckt, dem überlässt und einfach geht, weil sie ihm egal ist. Auch das kann vorkommen und deswegen nehmt dieses Bild, mein Hund verteidigt Futter vor anderen, nicht immer so plakativ, sondern setzt euch wirklich ein bisschen damit auseinander, unter welchen Bedingungen euer Hund eben dieses Verhalten zeigt. Also gebe euch ein Beispiel. Die Bali, also mit der Emma, gar kein Problem, weil die sich einfach von klein auf kennen und von Anfang an einfach alles irgendwie geteilt wurde. Das kennt die nicht anders. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn die Emma hier ist, ich muss nichts wegräumen. Also die können zusammen Kaustangen essen. Das ist zum Beispiel auch sehr spannend, weil es so bestimmte Kaustangen gibt, die sie beide richtig gerne mögen und die kriegen sie natürlich dann auch. Und die Emma knabbert aber immer nur die Außenhülle und den Rest zum Beispiel darf die Mali dann einfach nehmen. Das haben die einfach ausgeschnappt für sich und es ist auch tatsächlich so. Es ist nicht, dass die Mali sie klaut, sondern die Emma möchte die nicht mehr fressen und für sie ist es dann völlig in Ordnung, wenn die Mali diese Kaustange fertig ist. Und wie gesagt, die Mali ist hier super. Bei meinen Patenhunde und der Mali. Die Mali hat nämlich eine Tendenz, tatsächlich so Futter, Leckerlis, auch die Annäherung zu mir als unangenehm zu empfinden und das auch deutlich klar zu machen. Das heißt, da musste ich ein bisschen Vortraining einfach machen, dass Femi und Danai, beziehungsweise eigentlich musste die Mali lernen, so rum. Mali durfte lernen, auch mit Femi und Danai gemeinsam Futter zu suchen, gleichzeitig zu nehmen, sich in meiner Nähe aufzuhalten. Das heißt aber nicht, also es ist immer cool natürlich, wenn ich wieder einen neuen Hund integriere und die Mali wieder neue Bedingungen lernen darf, dass es für sie gar keinen Nachteil hat, sondern ganz im Gegenteil, dass wenn die Mädels dabei sind, gab es am Anfang, mittlerweile hat sich das ja mega eingespielt, aber am Anfang gab es eben besonders viel Futter und zwar für jeden. Niemand ist zu kurz gekommen, jeder hat besonders viel Liebe bekommen. Also ich habe einfach die Situation extrem positiv gestaltet und jetzt ist es gar kein Thema mehr. Es ist wirklich, die machen das einfach tippitoppi und ich muss da überhaupt nicht mehr groß ein Auge drauf haben. Bei Fremdhunden ist es einfach was anderes. Kommen wir dann noch dazu, da ist einfach zum Beispiel Markertraining total wichtig und die Situation dann zu gestalten. Ich möchte euch aber noch so ein paar Klassikerbeispiele zum Thema Ressourcen, die mir immer wieder ein bisschen aufstoßen, weil ich das auch so häufig erlebe, dass der Wunsch vieler Menschen ist es, dass sie den Hund einfach überall hin mitnehmen können und dass er dann da brav auf einer Decke liegt. Und Tatsächlich ist das große Problem überhaupt nicht, einem Hund beizubringen, unter Ablenkung auf einer Decke zu liegen. Aber ich hatte das zum Beispiel schon häufiger im Training. Die wollen halt dann an die Isar zum Beispiel ihren Hund mitnehmen. Und das Problem ist, viele Hunde finden es super ätzend, wenn sich ein fremder Hund wieder zu nah ihrer Ruhedecke nähern. Ja, das stresst sie einfach. Und die anderen Leute, warum auch immer, das ist wirklich was ich hart verurteile, ist, ich lasse keinen unangeleinten Hund an einen Hund, der auf einer Decke liegt, hinlaufen. Punkt. Ausrufezeichen. Das ist ein absolutes No-Go. Ich bin da wirklich immer wieder entsetzt und dann wird sich völlig gewundert, dass der Hund dann irgendeine Reaktion zeigt, die eben meistens in er springt auf, verbellt, knurrt, schnappt weg oder sowas endet. Ich weiß, es gibt auch Hunde, die haben auch da nicht ein großes Problem. Die stehen einmal auf, die schnüffeln den Hund ab und legen sich hin. Trotzdem immer irgendwie eine Störung der Ruhe und es geht einfach nicht, finde ich ganz persönlich. Ich finde es auch im Biergarten einfach, wenn da irgendwo ein Hund auf einer Decke abgelegt wird und jemand lässt seine Flexileine da ausfahren und lässt seinen Hund dahin donnern, da stellt's mir ehrlich gesagt alles auf. Das geht einfach nicht. Meine ganz persönliche Meinung. Weil, ganz ehrlich, wenn ich auf einem Badehandtuch am See sitze, finde ich es auch nicht geil, wenn der Herbert vom Kiosk kommt und sich denkt, er muss sich auf meine Decke setzen. Würde ich aber, also ehrlich gesagt, auch meine Runde ausrasten. Also ich würde wahrscheinlich mein Handtuch nehmen und gehen, weil ich kann es. Unsere Hunde, wo sollen sie denn hingehen, wenn wir da sitzen, sie eventuell noch an der Leine haben, müssen natürlich auch dann eher in eine verteidigende Haltung kommen. Klar kann ich eine bestimmte Annäherung immer noch gegen markern, den Hund vielleicht auch mal kurz von der Decke aufstehen lassen, in die andere Richtung, dass er halt nicht nach vorne geht. Aber per se finde ich es total gerechtfertigt, dass ein Hund einfach sagt, ey, geht's eigentlich noch? Es wäre mir fast ein Wort rausgeholt, es ist halt nochmal meine Decke und da hast du nichts verloren. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen das Deckenthema. Ich gebe euch hier nochmal ein anderes Beispiel auch. Ich hatte der Mali mal im Park eine richtig coole, einen sehr geilen Leckerli-Baum gemacht, also wo sie auch ein bisschen klettern durfte und so weiter. Und dann kam der unangeleinte Labi um die Ecke und der Typ hat auch wirklich noch zugeschaut, wie wir da an diesem Leckerli-Baum hantiert haben, aber natürlich hat er seinen Labi kommen lassen und da weiß ich einfach, okay, das ist keine gute Idee und habe die Mali eben angesprochen und wir sind einfach von diesem Baum weggegangen und der Labi hat sich dann unseren Leckerli-Baum einverleibt und die Mali hat bei mir extrem viele Belohnungen gekriegt, weil sie zugeschaut hat und sehr cool zugeschaut hat, wie der Hund ihren Leckerli-Baum aufgegessen hat und das hat sie echt cool gemacht und das war nicht einfach für sie. Und ich habe den Typen dann halt nur gefragt, ob er das jetzt in Ordnung findet, dass sein Hund jetzt unser Leckerli-Baum ist. Daraufhin wurde er dann wütend auf seinen Hund, dass er einfach frisst. Ja, nee, genau, das ist wirklich das große Problem an der Situation gewesen. Naja, ich erlebe auch Dinge, wie ihr sie erlebt, wie ihr da raushört. Wichtig ist ja dann immer, möglichst einen coolen Umgang zu finden und auch Situationen, die vielleicht stressend sein könnten. Eventuell wirklich als, wir üben das mal, wir gestalten das neu, du darfst einfach guter Hund da auch trotzdem dazu lernen und ich helfe dir, cool zu bleiben mit allem, was mir einfällt. So, dennoch, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Training. Also A, gibt es natürlich krasse Unterschiede von der Heftigkeit. Ich kenne das auch. Ich hatte schon viele Hunde im Training, die einfach wirklich unangemessen heftig und schnell reagieren bei der Ressourcenverteidigung. Oder dass sich das eben so lang etabliert und man sagt, wir trainieren da irgendwie schon so lange, aber wir kommen irgendwie, so richtig kriegen wir irgendwie keinen Fuß in die Türe. Und ich finde es total wichtig und das möchte ich euch mitgeben beim Thema Ressourcenverteidigung. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, das ist so ein individuelles Thema. Besucht bitte keine Kurse. Kommt nicht auf diesen Trichter, ja, du musst ja nur Impulskontrolle mit dem Hund trainieren. Die meisten Impulskontrollübungen, die Menschen machen, kosten Impulskontrolle und schüren sie nicht, sondern sind genau das Gegenteil, ist da der Fall. Und wenn ihr ein Thema mit Ressourcenverteidigung habt, dann ist es wirklich Zeit für eine individuelle Verhaltensberatung. Punkt. Da kommt ihr, es ist wirklich unerlässlich, weil wir eben genau gucken müssen, also A, geht es dem Hund gesundheitlich gut? Welchen Hintergrundstress hat der Hund? Gerade wenn die extrem heftig reagieren, ist es einfach ganz wichtig, dann muss man wirklich ganzheitlich rangehen und erstmal meistens wirklich in ganz vielen Situationen viel mehr Ruhe reinbringen, bevor wir überhaupt an dieses Thema rangehen können. Dieses Thema kriegt ihr natürlich dann auch immer sofort Managementmaßnahmen. Wie kriegen wir das hin, dass es aktuell einfach nicht auftaucht, dass der Hund ausrastet? Also niemand soll sich irgendwie in Gefahr bringen müssen in den Situationen. Und dann wird eben Vortraining gemacht, so wie können wir das einfach kleinschrittig aufbauen. Was ihr braucht. Also Game Changer fürs Training sind wirklich Marker, weil ihr einfach über Markertraining super gute Stimmung reinbringen könnt. Ihr könnt wahnsinnig genau noch erwünschtes Verhalten markieren. Bitte unterbindet niemals Knurren. Hunde dürfen knurren, sondern Knurren ist die Information, ah, hier stimmt irgendwas nicht. dann intervenieren wir einfach und schauen beim nächsten Mal bei der gleichen Situation ein bisschen früher hin, weil wir eben wissen, könnte irgendwie schwierig sein. Dann ist es total wichtig, dass wir uns einfach die komplette Situation, in der das Verhalten auftritt, einfach ganz in Ruhe anschauen. Und was super wichtig ist, wir müssen natürlich auch den bisherigen Trainingsweg einfach mal einkalkulieren. Also was wurde denn bisher gemacht? Weil es eben wahnsinnig viele Trainingsansätze eben nach wie vor noch propagiert werden, die dem überhaupt nicht zuträglich sind, wie Strafe. Ich gebe euch ein Beispiel hierzu, was ich erlebt habe in einem meiner Trainings. Ich war damals noch im Live-Training, im Einzeltraining unterwegs mit der kleinen süßen Dakini. Ein Lagotto-Mädchen zum Knutschen süß war sie. Und dann kam eine Frau dazu. Wir haben die schon von weitem kommen sehen. Ist jetzt nur aus der Situation. Ich weiß nicht, wie sie sonst mit ihrem Hund ist, aber aus der Situation. Sie hat sich einfach beim Gassi-Gehen gar nicht sehr um ihren Hund gekümmert. Sie hat nur in ihr Handy reingeschaut. Dann hat sie Dakini gesehen. Diesen kleinen Welpen war Feuer und Flamme, völlig verständlicherweise. Und war also, oh mein Gott, stürzte auf uns zu, ging da in die Hocke und hat diesen kleinen Welpen durchgeschmust. Natürlich, ohne uns vorher zu fragen, war aber auch wurscht, Dakini war sehr offen Menschen gegenüber. Ja, dann ist es ja auch mal in Ordnung. Spannend war eben, dass ihr Hund es nicht cool fand. Das heißt, wir hatten als Ausgangssituation, wirklich nur ist der Situation, ich kenne ja den ihr Leben nicht, aber in der Situation war das so, der Hund hat vorher überhaupt keine Aufmerksamkeit von seiner Bezugsperson gekriegt. Gassi hat da so ein bisschen sein Ding gemacht, sie hatten keine große Verbindung, es taucht ein anderer Hund auf und der kriegt alle Aufmerksamkeit. Da kommen viele Punkte zusammen, die jetzt für den Hund nicht so cool sind. Und was hat der Hund gemacht? Er hat Dakini angeknurrt. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat ihren Hund gepackt, angeraunzt und hat den einfach zur Seite weggeschubst. Er soll sich jetzt gefälligst benehmen, weil das hat er jetzt zu lernen, dass sie auch mal einen anderen Hund streichelt. Und da sind wir eben bei diesem Riesenthema, dass jetzt eine Strafe erfolgt ist für den Hund, der eh schon in einem Mangel war. Und der Mangel wird jetzt größer gemacht, es kommt noch Frust on top und es wird langfristig nicht dazu führen, dass der akzeptieren lernt, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn Frauchen mal andere Hunde streichelt, sondern er wird früher und heftiger mit der Zeit reagieren, weil es einfach immer beschissener für ihn wird. Und das müssen wir einkalkulieren, wenn so vorgegangen wurde. Dann geht es nicht darum, euch einen Vorwurf zu machen, sondern ihr habt ja die Tipps auch irgendwo gekriegt. Aber es muss ganz klar sein, dass uns das im Training bewusst sein muss, dass wir erstmal viel negative Emotionen reingebracht haben in die Situation. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen kleinschrittiger in dem Fall häufig noch vorgehen. Abschließend nochmal, wenn ihr damit ein echtes Thema habt, dann bitte wirklich individuell drüber schauen lassen. Sonst ist wirklich immer, schaut, dass ihr den Mangel ausgeglichen kriegt, dass ihr es ja positiv für den Hund gestaltet, dass ihr die Emotionen wahrnimmt und das Bedürfnis und dass ihr einen fairen Weg nehmt, wo der Hund eben wirklich lernen darf in seinem Tempo, dass es alles überhaupt nicht wild ist und dass er ganz cool ist und dass eh sein Leben mit euch total schön ist. Vielen Dank fürs Zuhören, für Fragen, Anmerkungen, alles wie immer gerne her damit und wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start.